SRF 1.
SRF 1.
Sagenhaftes rund um den Gotthard Zumeserei 2016 in unserer Mundartsendung Schnabelweit. Anlässlich vom neuen Gotthard-Basistunnel hören wir Sagen und Geschichten aus Säbener Region oder, wenn man heute nimmt, auch ein bisschen aus der weiteren Region. Wenn man vom Urseretal im Urnerland nämlich über den Furka-Pass geht, dann ist man im Goms, im Oberwallis. In vielen Sagen von dort geht es um die armen Seelen, sprich um Verstorbene, die keine Ruhe finden. Im Wallis landet die nicht etwa im Fegfeuer, sondern auf einem Gletscher.
Im alten Volksglauben mussten die Seelen nach dem Tod nicht im Prinz Fegfeuer müssen. Nein, die armen Seelen mussten im Gletscher in der Kälte biessen für das, was sie zu Lebzeiten gebosget haben. Omal ist ein frommer Geistlich. Er war dem Kollegen und Professor mit seinen Studenten über die Riederfurka und der Aletschwald und Bricha zum Gletscher kommen. Scheint ihr auf die Bellalpwelle. Doch kaum hat der Professor die ersten Füße auf dem Eis gehabt, ist er erklipft und hat kein Weich mehr getan. Die ganzen Gletscherspalten sind gestunkelt und voll mit armen Seelen. Ein Kopf neben dem anderen hat uns zum Eisfeuer geglotzt. Man hätte nicht um Messerklingen zwischen zwei Köpfen durchstoßen können. So eingebissenes Volz war das.
Mehr über die Gletscherspalten voll von armen Seelen, gerade nach der Sina. Redaktion Markus Gasser und Buschi Luginbühl. Am Mikrofon Mike Lamar.
Ein Monat in der Fremde mache ich alleine. Was du suchst, habe ich alle gesagt. Wir sind doch viel, viel zu verwandt hier. Wir haben keine Sorgen und der Wohlstand. Das ist sowas von langweilig. Der Konsum und alle die sexuellen Probleme. Einfach mal lügen, wie es wirklich Leben ist. Wie einfach lügen, wie es wirklich ist. Jetzt bin ich wieder da. Der Straße schlafen und Gemüse essen. Jetzt sitze ich hier in dem Zimmer ohne Klimaanlage. Die haben ja nichts, kein Besitz, kein Luxus und kein Fernsehen. Nur schlichte Natur, da lernt man schön Bescheidenheit. Einfach mal ursprünglich sein, habe ich alle gesagt, ja. Einfach mal schauen, wie es wirklich Leben geht. Bin ich wieder da. Sie schauen mich an, wenn ich um den Preis fiel, um die Reissmärkte. Sie sagen kein Wort, sie schauen zu, wie sie lebend. Und das ist wirklich nicht lustig, ich sage dir, der Dreck, die Hitze, das Elend, das macht mich schon ein bisschen. Ich habe den Zähnespieler da mit den Liedern von der Strom, der fehlt hier. Ich hab mich noch nie so einsam gefühlt. Das Ding ist sicher niemandem sagen. Aber jetzt noch, dann bin ich endlich wieder daheim. Ich hab lang gebadet und wieder mal ganz
Feine Musik von der Sina daheim auf SRF 1 am Donnerstagabend. Schöne und gruselige und spannende Sagen aus der Gotthard-Region diesen Sommer in der Mundartsendung Schnabelweit. Heute Geschichten aus dem Oberwallis, wo via Furkapass mit dem Gotthard verbunden ist. Erzählt zum einen von Bernhard Schmid, auch bekannt als Joko. Er führt zu Recking im Goms ein Hotel, wo er am Abend gerne bei Kerzenlicht und mystischer Schmiede-Feuerstimmung Walliser Sagen erzählt und auch erklärt. Und das macht er auch in dieser Stunde im Gespräch mit dem Markus Gasser. Ein zweiter Oberwalliser Geschichtenerzähler bei uns ist der Andreas Weissen, der zum Einstieg die Sage «Der Schatz Zwiegarten» erzählt. Die stellt Verbindung her zum Urnenland und zum Gotthard. Sie spielt nämlich zum Teil bei der Teufelsbrücke. Viel Vergnügen also mit Sagen und Geschichten auf Walliserdeutsch. Und zwischendurch und auch ganz am Anfang Gedicht von der Bernadette Lerien-Sarbach aus Fischb, gelesen von der Schauspielerin Barbara Terporten.
Die Menschen kommen mir vor wie Vögel, die nicht glauben, dass sie zum Pflege geboren sind. Probier den noch zu pflegen und es geraten die Mutter piep, sonst der spinnt.
Der Schatz Zwiegarten. Drei Nächte hintereinander hat Säckelnick im Weingarten zu Naterst das Gleiche geträumt. Zuri, auf der Brika, finesse scheiss Glick. Znick musste lachen. Ausgerechnet das, was der Lebtag lang gearbeitet hat, aber ein armer Teufel geblieben ist. Ausgerechnet das soll ein scheiss Glück finden. Und das Zuri, was noch gar nie war. Znicki hat den Träumschein um Frauen erzählt. Und sie hat mir geraten, geh da feinsiedeln, dann kommst du bei der Brika Zuri vorbei. Und wenn du nicht das Glück findest, so hast du wenigstens etwas für deine Seele getan. Eine Woche zwei später ist Znicki los. Über die Furka auf Andermatt und danach in Schellener Schlücht auf Tiefels Brika. Ob echt das die Brika Zuri ist, von der, was man geträumt hat? Aber weit und breit war kein Mensch. Zäckelnick ist weiter, auf Einsiedeln, hat ein paar Rosenkränze gebettet, ist zweimal in die Messe und danach hat sich auf den Heimweg gemacht. Wenn aber wieder auf der Tiefels Brika an der Schellener war, hat man der Träum keine Ruhe gelassen. Es ist auf und ab gegangen, hin und her, hat ins Wasser glotzt, auf den Boden, zum Mäuerli. Nix. Da kommt von der anderen Seite ein Urner und fragt Znicki, ob sie das Wasser verloren haben. Das erzählt mir, dass von der Brika geträumt hat. Vergiss es, hat der Urner gemeint. Die Träume sind für gar nichts. Mir hat letzte einmal geträumt, Zwiegarten in einem Keller neben einem Stutzi und einer Steinplatte und Schatz vergraben. Aber ich weiss doch nicht, was Weingarten ist und ob es das Weingarten überhaupt gibt. Zäckelnicki hat glänzige Augen verwitscht, hat aber nichts dergleichen getan, nur Ade gesagt und ist so schnell, wie es kennen hat, heim. Das Weingarten im Keller neben dem Stutt hat Znicki die Steinplatte weggebiert und hat ein Kässchen voll Gold gefunden. Es hat niemand etwas davon erzählt. Aber das Geld gut angelegt, das neues Haus gebaut und ein paar Mädeltine gekauft und zwei Kühe. Aber die Nachbüre hat das Gespässiges gedacht, dass das Eckelnicki aufs Mal schon so häufig Geld gehabt hat. Hat es gestohlen? Oder ist das letzte Moment mit dem Teufel im Bund? Euer Kastler hat er verkehrt, hat Znicki gekommen und zu uns gefragt. Da hat man nicht geglaubt, dass es das Gold einfach so im Keller gefunden hat. Also haben Znicki auf die Gicht gespannt und es gefoltert. Sie haben die Feierung und Eis angesetzt, sie haben die Knochen gebrochen, es hat nichts verfangen. Znicki hat immer noch behauptet, ich hätte das Gold im Keller gefunden. Die Quälerei hat schon ein paar Tage, ja ein paar Wochen gedauert. Im ganzen Oberwallis haben schon davon gezählt, ja sogar bis auf Uri ist das Grätsch gegangen. Tut euch der Urner, der dem Znicki auf der Brika begegnet ist, der verkehrt. Er ist sofort auf Natersch, hat dem Richter Zeugnis abgelegt und am gleichen Tag haben sie Znicki freigelassen. Aber es war nach all diesen Folterungen so kaputt gewesen, dass sie es in der Handwanne heimtragen mussten. Und drei Tage später ist Säckelnicki gestorben.
Musik.
Ablesung. Jetzt habe ich genug vom Gesehen. Jetzt sollte der mal wieder jemand kommen. Reich. In jeder Falte eine Erinnerung, in jedem grauen Haar eine Geschichte. Einmal ist eine Freundin in die Stadt gegangen, ist von einem Schaufenster zum anderen gegangen und hat zu sich selbst gesagt, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das.
Die nächste Geschichte handelt von Gockwergini. Was ist das, Bernhard Schmid?
Gockwergini sind so kleine, bärtige Lebewesen, die vor unseren Zeiten in den Alpen und den Voralpen sind daheim waren. Und oben an den Streckungen kennt man zum Beispiel ein Gockwergeloch, ein Gockwergehele, ein Gockwergestein, ein Gockwergeflühe. Alles zusammen Hinweise, dass die mal wirklich sind da waren.
Die waren früher da, also vor den Menschen, vor uns?
Die waren vor unseren Zeiten da.
Also man kann sie nicht mehr antreffen?
Heutzutage sieht man sie nicht mehr. Man muss gespürt sie haben einmal noch.
Und was war das Besondere an denen? Also wie haben sie ausgesehen?
Gewagen, sie waren aber so kleine, bärtige Lebewesen. Sind so kleine Schnagerer, Grüpperer. So was wie Bodensuren sind das nur gewesen. So kleine Schnagerer. Und man sieht, dass auch noch die Fersine hat nach vorne gekommen hatte. Und durch das eine unheure Gewalt für die Steine und Schgäuen und die Schucken können zu lüpfen.
Und was haben sie für besondere Eigenschaften gehabt?
Die Gockwergini haben den Leuten gezeigt, zum Beispiel, wie man Brot backen tut, wie man Käse tut. Die Gockwergini haben nicht gewusst, wo die Bergschätze im Berg versteckt sind. Sie haben nicht das Wetter voraussagen, mit einer Genauigkeit, die heutzutage alle die am Radio und Fernsehen würden träumen, sie hätten eine ähnliche Trefferquote. Und auch viel besser als heutzutage alle die, was so mit Apparaten nebeneinander laufen, die meinen, jeder das Gefühl hat, er hat jetzt besser ab als der andere.
Und wie war das Verhältnis zu den Menschen von der Gockweg? Ist das ein friedliches oder eher ein streitkriegerisches Verhältnis?
Das war eigentlich friedlich, weil die Leute, die Gockwegene, haben den Leuten auch in der Medizin so einen Ratschlag gegeben, weil sie eigene Salben und Tinkturen hatten. Und die Gockwegene, das Zusammenleben ist eigentlich gut gegangen. Immer bis zu dem Zeitpunkt, wo man ihnen etwas geben wollte, dann sind sie nachher nicht mehr da gewesen.
Wenn man ihnen etwas geben wollte, sind sie verschwunden?
Ja, genau.
Und sie selber haben aber schon etwas gegeben?
Stimmt, hinter mal den Leuten, wenn sie Dienst bekommen von den Leuten, also Kohle gegeben. Und die Leute haben natürlich gedacht, ja meine Güte, nur Kohle, haben die einfach weggeschossen. Und wenn sie vielleicht daheim sind nachgekommen und nur eine Kohle haben im Hosensack gehabt, ist das plötzlich aus Gold geworden. Und wenn sie zurück wollten lutzen, die Kohle wollten zusammenlesen, ist da halt nichts mehr miteinander gewesen.
Aber Schaden haben sie nicht zugefügt, die Gockwergi?
Die Gockwergi haben mal eben schon auch. Durch das, dass halt nur so kleine waren. So, aber so Bodensuren, so Schnagerer, sind natürlich ihre Kinder auch so kleine gewesen. Und dann sieht man, dass sie mal am Abend in den Finstern in ein Dörfchen sind gegangen, ihre Mami, es war ein Wagen drin und die anderen noch. Und das ist natürlich auf die Tür dann immer gegangen. Und so sieht man, sie ist langsam vertrieben worden.
Aber die Menschen haben sie dann letztlich vertrieben?
Die Menschen haben sie dann vertrieben und heutzutage ist man eher der Meinung, dass sie wahrscheinlich durch die Alemannen, die dann nach und nach das Gebiet besiedelt haben, dass sie verdrängt wurden und dass sie gewagt haben, aber keltischen Ursprung waren, die dann eigentlich weg mussten.
Also, dass die Figuren eine Erinnerung waren an voralemannische Bevölkerung.
Da. Genau.
Die Sage, die wir jetzt hören, das ist keine alte Gockwergi-Sage, sondern eine neue, die ihr erfunden habt. Ist das eine reale Gegebenheit, die zugrunde liegt?
Ja, schon. Ihr wisst ja, dass im Lawinenwinter 1999 ein ganz Lederwinter war, oben am Gums, wo die ganzen Lawinen sind gebrochen. Und irgendwie haben dann nach dem Winter die ganzen Erfahrungen und Erlebnisse, die ich da hatte, einfach probiert, in einer Form von einer Geschichte mit den Gockwergini zu verarbeiten.
Ist das auch eine Kritik an der modernen Zeit drin? Eben, lasst die Finger von der Schneekanone, das kommt nicht gut.
Ja, also dazu mal schon. Jetzt heutzutage ist man vielleicht ein bisschen anderer Meinung, aber dazu mal war wirklich Meinung. Aber dass es nicht gut ist, wenn man als Forst Tripfuschen tut.
Also es ist eine Geschichte von einer Naturkatastrophe, die zusammenhängt mit diesen Gewergini. Die klassischen, die traditionellen Gewergini-Geschichten haben ähnliche Inhalte, oder um was geht ihr so?
Die geht einfach immer um das Zusammenleben von den Menschen. Es gibt wirklich Geschichten über die Gewergini, dass es Wahnsinn war, vielleicht die Leute geplagt haben, aber auch, was den Leuten geholfen haben. Und es gibt auch die Hinweise von den Leuten, es gibt auch wunderbare Geschichten, aber vom Brot und vom Käse, dass man nicht selten über die Hälfte essen. Und die Geschichte ist ja die, dass jetzt Brot und der Käse über die Nacht immer wieder nachwachsen tut. Und wenn man mal halt zu viel nimmt, dann ist das Wunder am Ende, das Brot und der Käse kann immer nachwachsen. Das ist vielleicht ein bisschen in den Bezug zur Natur, wo wir vielleicht ein bisschen verloren haben. Und in vielen Geschichten uns und eben euch in dieser Ambiz habe ich probiert zu machen. Von der Gewergini gibt es viele alte Geschichten, aber auch ganz nicht wie. Es war, hat einmal ein Wels, ein Wellem, ein Wedi nachgehend die Geschichte erzählt. Ein Jahr, so mich haben sie noch gut besinnen, andere haben sie es längst wieder vergessen, ist in den Bergen ein wunderbarer, ein süpparter, ein famoser Herbst gewesen. Die Lächer haben in einer goldgelben Farbe geglänzt, das hübsche Wetter hat leidend Hechen gejagt, süpparte Türen hat man können machen. Niemand hat an den Winter und an den Schnee gedacht. Kurzum, alle haben es genossen. Ein paar Tage nach Allerheiligen, wo wir in einer Brat und der Hitze auf den Friedhof an die Angehörigen gedacht haben, mitten im Wintermonat, sind die Summe auf ein bisschen Unartige und Unleidige gekommen. Von oben ab ist einfach kein Schnee gekommen, nur so katzengreifige Hüfel, die sind miteinander gelegen. Entschängelte Leute haben die Tür zum Himmel gelutzt, so haben wir bald Nackenstarr bekommen. Aber alles Bitten und Betten, auch alles Jammern und Jesinnen und Schimpfen, hat nichts verfangen. Es war einmal ein Wels gehört, dass wir euch den Schnee machen können. In der Gemeinstube hatten sie einen Hock, für das Beraten und machte Anschaffungen euch in die Zutür. Es brauchen nur Wasser, tiefe Temperaturen, es war das Mittelsch und eben auch noch Kanone. Man war auf den Schnee angewiesen, sonst wären die Ausserschweizer nicht mehr ins Delle langlaufen. Der Grossteil der Leute war einverstanden. Nur die Gewergini haben ihr Haupt geschüttelt und sind an ihrem Beruf in die Beine, in ihre Hehle gegangen, da, was sie kundsam bekommen haben, was da die Leute planen dient. Die Regierung im Delle hat alles zusammen eingefädelt. Und aufs Mal haben sie gemerkt, dass der Boden, da was der ganz durch Schneewellen dort tue, dass der den Gewergini kehren tut. Die Hellsten und die Gescheitsten vom DRF haben sie ihren Brief in die Beine geschickt und da haben sie die Gewergini aber nicht angetroffen. Die waren schon eingewintert und haben sie wie die Murmenden für einen langen Winterschlaf vorbereitet. Die Hanfen der Gescheichen mit denen, was die Gewergini wollten überschnurren, haben sie wieder ihren Brief ins Telle gebuckelt. Unten am Dörfi haben sie nicht mehr lange lüdern und haben einfach den Schnee machen und den Schnee eben hier auf dem Boden der Gewergini dargetan. Im Christmonat hat es einfach richtig geschneit und im Jänner und im Hornig hat es nicht mehr aufhören. Ein unmasser Schnee hat es gegeben. Die Gäste von der Ausserschweiz, aber auch die Hiesigen und die Heimischen, haben nicht mehr aus ihren Heischen gehen. Alles zusammen war gesperrt. Am Abend aufs Mal ein Grampoll, ein Klopf, ein Kessler, da hat man gehört und dann lang nichts mehr. Von allen Krachen bris in die Lawine ins Delle gedonnernd, haben Schucken, Schkaien, Guffen, Hochspannungsleitungen, Hieschen in Bäume mitsamt der Wurzeln, die deren Brie gerissen. Tagelang kein Strom, in der Dörfe nicht kein Leben. Mit den Helikopteren hat man dort die Leute aus dem Delle geflogen, und Mengen von diesen Gästen ist der schwere Stein vom Herzen gekippt. Die Zeit ist dann weitergegangen und wenn dem langsam die Gewergini wieder erwacht sind und all die Schäden haben gesehen, haben sie nicht ein paar gejützt von Freude, weil sie es haben gesehen haben. Nein, auch ihnen hat das Herz geblietet. All der Schnee aber auf ihrem Boden hätte uns dort nicht schmelzen und so sind die Gewägene Täube und Verrückte gekommen. Sie haben einen Advokat gesucht und den Leiter den Prozess gemacht. Niemand weiss, ob die Gewägene Recht bekommen haben und ob die Leute im nächsten Winter wieder selbst händler schneien.
Zum Glück bläst heute der Unterwind der Räuch von der Lunze auf die Brick. Seit deinem Tod schaut mir die Vergänglichkeit mit grossen Augen an. Nur mal ein Zeichen von dir, dass alles gut ist, dass dein Tod einen Sinn hat, dass unser Weiterleben einen Sinn hat. Du bist ein Teil von uns, nur anders als vorher.
Hinten an der Magenatelle, wo man dir einen Brief gegen den Ofen oder den Griesboss geht, da hat einmal ein Bäuerli von Uehlerichen ein süss vor dir gehabt. Der Blatter, so erschienen war, war eigentlich ein flottes, aufgestelltes Birschli, hat an einen Herrgott geglaubt. Nur mit den Totenprozessionen, mit dem hat es nichts anfangen. Das siege doch alles zusammen nur so Humbug, hat es gelästert und gespottet. Seine Mütter hat mir schon einmal gesagt, du kommst ja sicher noch einmal am Wunder ans Ende. Einmal ein Abend, als der Blatter im Magenatelli geschafft und gewächert hat und am Abend im Garten war, ist sein best Kieli am Kalbern. Das Kieli wollte einfach nicht vorwärts machen und so hat der Blatter beschlossen, in der Nacht da zu bleiben. Im Stall hat er genächtigt, hat sich die Petrolosa empfängt und hat gewartet und gebetet, aber eben, es ist nicht vorwärts gegangen. Und du ist er in einem Fenster auf Stege gehockt, hat sich ein Preis an Schnupftabak, der dir einen Brief in die Nasenlöcher eingewirkt, hat einen Schnapskaffee geträucht, hat er so gesiniert und gedeicht und so gehockt auf diesen Stegen. Und aufs Mal kehrt er von weit weg, von diesen alten, ausgetretenen Wägeltinnen, wo da das Agenatelli da reinkommt, so liebliche Musik und famosen Gesang. Das ist immer näher und näher gekommen und der Blatter hat gedacht, wo ein paar Italiener, die da nach oben jetzt in der Ausserschweiz gute Geschäfte gemacht haben, die jetzt zurückkommen auf dem Säumerweg über den Griesboss, der ihren Brie ins Val von Mazza zuckelnd. Das Getrampel ist immer näher und näher gekommen. Vorne weg der Trompeter, der Fähnrich und der Pfeifer, so wie es im Wallis in diesen Prozessionen immer Brüch und ohne war. Summe hat er noch kennt, andere aber nur vom Kehren sagen kennt. Summe in Länge, weissen Gewänder, andere in altväterlichen, drillchenlichen Hosen und Summe hat nur so Hudler angehört. Summe mit blutten Füßen, wieder andere mit den genagelten Schuhen, die auf diesen wirklich Steinen so gefeiert haben. Summe haben gesungen, gejützt und jubiliert, andere haben geflannet und sind schüderlich traurig gewesen und haben gegrinnet und getrührt. Summe in den Rosenkranz gebettet, die anderen haben einen Schluck aus dem Bottille getrüchert, Summe haben gemurmelt, die anderen haben gelispelt und Summe, die haben gar nichts gesagt. Und dahinten ist noch so ein Ritter auf einem grossen Gückel gekommen. Der Blatter von barem Spass hat der Buckel voll gelacht und nur so gerät und gehört, du bist ein Geuch und du bleibst ein Geuch. Ein armseelser Ranner an, «Tu mir aber eine Feder ins Auge!» Der Blatter wollte die Feder wegtun, das ist mir aber nicht geraten. Das Auge hat geblietet und wehgetan, die Feder hat geklebt, er hat sie nicht mehr Luck bekommen. Am anderen Tag ist er wieder der Lirrenbrin nach Uehlerichen. Der Pfarrherr hat auch keinen Rat gewissen. Kein Kräut, kein Mittelte oder Wasserli hat bessere gebrungen. Es hat alles zusammen nur noch verschlimmert und es gut und tags hat der Blatter an einem Auge nichts mehr gesehen. Weil er eben noch in Sakristan war in meiner Pfarrei. Und durch das, dass er an einem Auge nichts mehr gesehen hat, Menge Arbeit verkesselt hat, ist der Pfarrherr natürlich mit ihm auch nicht mehr so zufrieden gewesen und hat mir dann den Rat gegeben, er solle doch den ihrem Beruf Brick ins Kapuzinerkloster gehen. Da sei so ein frommer Pater und der wisse vielleicht, was man da sollte machen. Am anderen Tag ist der Platter den ihrem Brick gegen Brick zu und hat dem Pater alles zusammen erzählt. Und der hat mir den folgenden Rat gesagt. Mach jeden Tag einen guten Gedanken, dich an die arme Seele, ertrag deine Schmerzen ohne zu jammern, tue hinter mal den Rosenkranz beten, tue hinter mal die entsparen sein gegenüber den Leuten, geh hinter mal während der Woche und nicht nur am Sonntag zur Messe. Und dann über das Jahr am gleichen Tag, zur gleichen Stunde, am gleichen Ort, in der gleichen Stellung wartest auf die Totenprozession. Und dann sagst du dem Hahnenritter, wenn er wieder kommt, du bist selig und du bleibst selig. Der Blatter hat alles zusammen so gemacht, wie man den Pater gesagt hat. Hat sich im DRF engagiert, hat euch hinter mal Arbeit gemacht, ohne dafür bezahlt zu werden, ist in die Messe gegangen, ist ein Flutzbürstchen gewesen. Und dann über das Jahr, am gleichen Tag, ist er schon vor Tagesheitere innen ins eigene Telle getrottet. Er hat innen gewartet und gebetet, hat gute Gedanken gemacht, bis finster geworden ist. Vor Mitternacht hat er wieder auf der Steger gegrüppelt und von weiter weg hat er wieder den Gesang mitbekommen, der immer wieder näher und näher gekommen ist. Vorne weg wieder der Trommler, der Fähnrich und der Pfeifer. Hinten an, die mit den weisen Lindtüchern, die mit den altfettischen Stretchern, die mit den Blutenfiers, die mit den genagelten Schuhen, die gebettet haben, die gesungen haben, die musiziert haben, die Schlucke aus dem Potille getrunken haben. Es waren solche drinnen, die Fähren noch nicht sind da waren. Und solche, die Fähren sind da waren, die hat er nicht mehr gesehen. Aber auch solche in neumodigen Jeanshosen sind unterwegs gewesen. Der Blatter war ganz andächtig, in die Schicht gekehrt. Hat fast blaue Finger vom Rosenkranzbett bekommen und der als Letztes ist wieder dieser Ritter auf dem Gückel gekommen. Der Blatter hat uns gebackt, du bist selig und du bleibst selig. Der Ritter ist jetzt zum Blatter gekommen und sagt mir, dank dem, dass du jetzt ein ganzes Jahr für mich gebettet hast, gute Werke getan hast und viel hast mir erleiden, dank dem bin ich jetzt endlich erlöst. Nimm mir die Federn weg und jütz und du stöbt er weg. Der Blatter hat wieder mit beiden Augen gesehen.
Ein paar Wörter noch zu dieser Geschichte. Der Blatter hat im Eginatelli eine Ausfahrt gehabt.
Eine Ausfahrt ist einfach eine Ausfahrt, einfach nur ein Stall und ein Garten gehabt, der einfach nur ein kleines Güte hatte. So ein Voralpen, nicht ein Voralpen.
Wo er dort übernachtet hat und geblieben ist, hat er die Lusa empfängt.
Die Petrolusa ist einfach ein Licht. He? Petrol mit Petrol, so ein Stift, wo man dann empfängt, damit man Licht hat. Eine Lusa ist ein Licht.
Ein paar in diesem Totenzug haben Hudle und Stretchen an. Hudle verstand ich, dass sie Lümpen, aber Stretchen?
Stretchen sind aber auch so zerrissene Gewänder, die nicht mehr ganz sind. Stretchen, also ja, in die gleiche Richtung wie Hudle.
Und die müssen eben barfuß laufen und die laufen über Bickesteine.
Bickesteine sind einfach die Wege, die so Steine haben, so kleine Rottenbutschen, sagen wir. Die kleine Steine, das ist ein Bickestein.
Kopfsteinpflaster?
Ja, aber schon rund, einfach nicht die Vierecke, sondern die richtigen Bickesteine. Einfach die halbrunden, die Steine, die man ansehen waren, die man einfach den Weg gemacht hat.
Jetzt haben wir von einer Totenprozession gehört. Ein Gradzug heisst das. Was ist das für ein Mythos und was geht es da?
Aber der Gradzug oder die Totenprozession ist ein Zug von Verstorbenen, die auf bestimmten Wegen zu bestimmten Zeiten unterwegs sind, bis wenn sie einmal ihre Erlesung finden.
Die müssen so lange Nacht für Nacht laufen, bis sie ihre Sünden abgelaufen haben, oder wie?
Also meistens sind sie in einer Quartemberwoche gewöhnlich der unterwegs.
Also nicht jede Nacht, sondern zu bestimmten Zeiten?
Ja, Quartemberwoche kommt ja vom latinischen Wort quatuo tempora, viermal im Jahr. Einfach in dieser Woche sind sie immer unterwegs gewesen. Und immer zwischen dem Anwelt am Abend und dem Bettelit am Morgen.
Wie lange muss man so im Schnitt in diesem Grotzug mitlaufen, bis man seine Sünden abgebüßt hat?
Je nachdem, was man vergehen im Leben hatte, hat man ein paar länger müssen sein oder weniger lang.
Ist das eine Art heidnische Variante vom Fegfeuer, vom Christlichen?
Ich nehme an, das geht einfach in die Richtung. Und früher hat man auch sehr viel verdorbene Seelen gebettet. damit das in der Lesung näher kommt.
Heute macht man das aber nicht mehr?
Schon weniger mehr, nein, schon nicht mehr so, nein.
Spürt man etwas oder ist das ein bestimmter Wind, den man am Oben spürt?
Ja, es gibt schon so Rutschen, wo man immer gesehen hat, da geht der Geradzug durch. Und eben, man hat dem Geradzug nie begegnen. Wenn man dem Geradzug begegnet ist, dann ist man gewöhnlich in die Winne gekommen, hat das geheissen. Und wenn man in die Winne gekommen ist, ist man gewöhnlich über ein Jahr ist man gestorben. Und eben, man hat heute gewusst, wo der Geradzug durchgeht und kein Hindernis hat dem Geradzug in den Weg gelegt werden.
Wie verhält man sich dem Geradzug gegenüber, wenn man einen sieht?
Einfach still sein, nichts machen, gute Gedanken haben und sie vorbeigehen und sie nicht stören, nichts machen, damit sie können vorbeigehen.
Der Tanz im Schallberg. Aus Briggerberge ist am Abend spät im unteren Schallberg vorbeigekommen und hat am Hiesche in einer Stube Licht gesehen brennen. Wenn es näher kam, hat die Tanzmusik gehört und die Giger gefienscht und das Tanzvolk hat gestampft und gejützt. Tati und Rappa verborgen tanzen, hat es gedeicht und ist ein Holderstuhl am Brief geklettert, vergaß zu lotzen, weil sie da am Tanzen sind. Kaum ist oben gsi, ist das Licht erlischt, die Musik hat aufgehört. Nur mit Zeltina hat am Brief im Kick geräuscht. Es ist der Stuhl am Ab. Doch sobald sie in die Schaken der Boden gebriert haben, ist das Licht wieder an und die Musik hat weitergespielt. Es ist nochmal ein Brief. Kaum ist oben gsi, auf der Stüde ist das Licht wieder raus, nichts mehr hat es gekehrt. Das Briggerberge hat der Sache nicht mehr getraut. Es ist schon weggesäckelt. Bei der Kibrika hat sie gekaltet, für dem Tanzvolk zu passen. Und tatsächlich, gegen den Morgen zu, hat es die Tützer von den Tänzern gekehrt und dann noch das Gigo gefienscht. Zuerst wieder weg, dann immer näher und wir sind die ersten schon auf der Brücke gsi. In dem Moment hat unten im Ried das Bettglockel geglittet und das ganze Tanzvolk ist wie ein feierige Bissäcke ins Kiumri gefahren.
Ich bin euch jemand. Nicht nur die Töchter vom, die Schwester vom, die Frauen vom, die Mütter vom. Ski sind schon recht und das, was ich mache, und ist schon recht, aber mir reicht es nicht zum Teufel. Umweltschutz. Die wollen nicht nur Angst machen. Die wollen nicht nur das Geld aus Loko, sagt er. Und Ski sammelt Joghurtdeckel.
Der Usserberger Brunnen. Usserberg hat immer Wassermangel gehabt. Am ganzen Berge kein Brunnen. Das Wasserwasser, aber aus dem Reichwasser haben sie aus dem Bietschi und aus dem Balciertentelli reichen. Unser Berg ist ein steiniger, ein stutzender und ein trockener Berg, gerade oberhalb von Visp. Manches Leben ist bei der gefährlichen Arbeit beim Unterhalt der Wasserleiten, von den Seen und der Kennler erfallen. Der Wasserhieter musste manchmal ausrücken, denn wenn man den Wasserhammer vom Wasserrad nicht mehr gehört hat, dann hat man gewusst, was ist das Fetzen, und dann hat er sein Werkzeug nehmen und musste lutzen, wo die Wasserleiter kaputt ist. In solchen Momenten hat man am ganzen Berg Angst um das Leben des Wasserhieters. Unten am Beleg, hier nach oben beim Bahnhof, da ist ein Brunnen, der das Wasser vergebend mitten aus dem Berg in eine rote Dose tut. Die Usserberger haben sich ein paar Mal gedacht, wie es echt so flott wäre, wenn man doch auch einen eigenen Brunnen an ihrem Berg hat. Und den Brunnen, unten am Beleg, dem sieht man noch bis zum heutigen Tag, der Usserberger Brunnen. Wie das genau gegangen ist, das erzählen unsere Vorfahren Opa so. In Usserberg haben sie ein Schuppel mal überlegt, wie es echt ihre Situation könnte verbessern. Es ist kundsam bis ins Dörfchen gekommen, unten an den Seiten, gab es so ein gespässiges Monje, ein Wundermonje, das eine Brunnen und eine Wasserquelle finden. Der Gemeinderat hat beraten, welches das echte Kente nach Sitten schicken. Der alte Kastler hat gemeint, eigentlich sollte doch zu Christi gehen. Denn schliesslich hat doch der 2 Jahre unten an Sitten bei einem Bauer gearbeitet und der kennt doch ein bisschen französisch Sprache. Das Christi war einverstanden, wenn das Bädchen dann ein Boot vom Kastler auch mitkäme. Am anderen Morgen sind sie in aller Hergelsfrühe aufgestanden, haben den Sagotsch mit Speis gepackt, haben ein Maßbutille mit dem St. Germanengewässer abgefüllt und sind gegen Sittenzüge getrottet. Kurz vor dem Eintüchle sind sie unten angekommen und sind zu dem Bauer gegangen, da, wo das Christi gewächt hat. Das Christi hat all seine Französischkenntnisse zusammengekratzt und hat dem Bauer erzählt, um was das gäbe. Dieser Bauer hat von dem Mann auch schon gehört und hat gemeint, ja, der kann ihm vielleicht schon helfen. Sie haben dann aus Teller eingeschnetzte Fleischsuppe im Brick geschläft, ein Glas Wein getrunken und sind in der Schier auf die Stroh gelegen. Am nächsten Morgen trinken sie noch ein starkes Schnapskaffee und besuchen das Mann. Das kleine Mann mit einem grossen Schnitz und mit stechenden Augen hat unseren Berger Deutsch reden und hat sie nicht unterbrochen, wenn sie von ihren Problemen um das Wasser am Berg erzählt haben. Er kennt das Berge und sagt ihnen, sie sollen gerade einen Moment warten, da in seinem Keller hätten sie vielleicht schon etwas. Nach einem Moment kommt das Mann so mit einem Trickelte in eine Gräse wie ein Zintholzschachtelte wieder zurück und retten ins Gewissen. Da, wo der Brunnen will, erst da darf er das Trickelte öffnen. Aber vorher darf er ja nicht in das Trickelte einlotzen. Mit schlotternder Hand nimmt das Christi das Trickelte entgegen und beide sagen vielmal vergelt's Gott. Guten Schritt sind sie obschig gegen Leichtzüge gegangen. An dem Tag ist ärgerlich heiß gsi und bei der teilenden Bischer leben sie ein bisschen im Schatten aus, nehmen einen kräftigen Schluck aus dem Boutillier und dann nehmen sie aufs Mal das Christi das Trickelte vorher. Die Rätsel sind in seiner Hand, schoppelt er so gegen das Ohr, aber nichts muttert sich drin und aufs Mal fragt es, hat er das Mann nicht ins zum Narr gehabt? Weil wir nicht gerade mal lotzen, was echt da drin ist. Und dort das Bädchen schoppelt, aber das Bädchen sagt, das darf er nicht öffnen. Und das Christi, ach, nur gerade so ein Klacki, nur gerade lotzen, ob echt wirklich etwas drin ist. Und das Bädchen sagt nochmal, hast du wohl gehört, was Moni gesagt hat? Erst an dem Ort da, wo er das Wasser will, erst da darf er öffnen. Ach, nur so ein Klacki, sagt das Christi. Und der aufs Mal mit dem Daumen drückt an dem Stachtelte und dann kommt ein ganzer Wasserschrei an Fächer und lässt sich da nach oben am Berg nieder. Und dann mischt aus dem Berg das Wasser aus dem Brunnen direkt in eine Rotte, so, als ob die das Wasser beide zusammenwälte auslachen. Mit offenen Mühlen wie zwei gewaschene Trissler stehen sie da und fragen, und was jetzt? Sollte recht nicht wieder einen Brief sitzen zu dem Mann gehen. Eigentlich war das ein freundliches Mann gewesen. Vielleicht hat das im Keller noch so ein Trickelchen für uns. Sie buckeln den Sagotsch und trotten wieder westwärts gegen Sitte zu. Schlotternde und stiegelnde erzählen sie dem Mann, was passiert ist. Doch diesmal sind sie an den Letzten geraten. Im Reden zu Ton, wo beide zusammen durch Mach und Bein gegangen ist, brillt er sie an und sagt, nein, ich habe doch ganz deutlich gesagt, erst da, wo das Wasser will, erst da darf er das Trickelte öffnen. Und er trieb die beiden Wundernasen unserer Wohnung. Wie zwei steht, wie stehen sie und kehren um. Der Hänger war nicht gross, er war oben ein Lake, lässt sie beide zusammen wie einen verschmitzten Blick da nach oben ins Berg, da wo der Brunnen rausfliessen tut. Und er sagt, er wird jetzt noch ein Volk sein wie er. Vorbei ist vorbei und geschehen ist gesehen und der Hätte und der Welt ist schon längst ins Tod und in der Hölle. Mit langen Schritten sind sie oben wollen, sie ihren Beruf unterwegs, aber noch zwei Einkehren, den Schlucken gleich reichen, damit da nicht nur Gewatz und Courage haben, wenn sie oben an Userberg müssen den Rapport geben. Bei der Kapelle sind sie auch noch eingekehrt, aber eine gute Meinung machen, damit das dann nicht ganz, ganz Haar aus dem Kopf schrecken dient, wenn sie müssen erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Und das ist fast passiert, was in Nüssenberg hat mir Rechenschaft gegeben. Es ist nicht lange gegangen und dann hast du einem der Brunnen und dem anderen der Wunderungen gesagt. Nur der Kind und der Kindeskind haben sie so gesagt, und von welcher Familie ich abstamme, tue das, behalte wohl aber einer für mich. Und wenn ihr mal selbst unanlegt seid, beim Bahnhof steht, lutzt auf der anderen Seite zum Berg und da tut das Wasser nur hinter der Dürrenbrei in der Rotte. Und in Üsserberg selber, da wartest du noch bis zum heutigen Tag auf eine eigene Quelle, auf eigenes Wasser.
Im Wallis hat es einmal etwas gegeben, das Mazza geheissen hat. Das Machtmittel vom Volk. Bernhard Schmid, wie ist die Mazza? Was war das?
Mazza kommt einfach vom italienischen Mazza und heisst die Keule. Und bei uns war das ein Birkenrona mit einem verzerrten und mit einem leidenden Gesicht drauf und auch mit den Wurzeln dran, damit dass man das Ebel, das man hat, die Ungerechtigkeit, die man erleiden muss, dass man die von Grund aus ausrotten kann.
Und was war das für ein Übel, wo man mit der Matze dagegen gekämpft hat?
Das war einfach, wenn man zum Beispiel nicht einverstanden war mit der weltlichen Behörde oder auch mit den kirchlichen Vertretern oder auch mit den Adligen, die nicht recht getan haben und man das Gefühl hatte, dass es gegen nicht so, wie es für die Leute gut sei, dann hat man einfach zur Matze gegriffen.
Also dann ist jemand gegangen, hat eine Birke ausgraben und hat das Gesicht reingeschnitzt. Und was hat er dann gemacht mit dieser?
Die hat er dann einen Birkenrona genommen, ein Gesicht reingetan, hat er das über die Nacht, das war immer ein Ort, wo viele Leute durchgehend dargetan und hat einfach auf die Reaktion der Leute, die da durchgelaufen sind, einfach auf die Reaktion gewartet.
Und wie ist denn das weitergegangen? Also, was haben die Leute so machen?
Das war aber zuerst der Motzenmeister, der sogenannte, und der hat dort Motze gefragt, eben, was leidest du, was fehlt dir, warum bist du hier? Und dann, wenn die Motze keine Antwort hatte, dann hat der Motzenmeister die Leute gefragt, sie sollen doch der Mazza einen Fürsprecher geben. Und einer, der gut kann reden, dem, der das Tal oder das Gebiet etwas bedeutet hat. Und der Fürsprecher ist dann gekommen und hat den Mazza gefragt, eben, sag mir, welche Person hat dir Unrecht getan oder wo bist du dagegen? Und dann in der Regel zuerst ein paar unbescholtene Namen gesehen und die, wenn er die zum Matzen der Person erwähnt hat, hat sich die Matze nach vorne gekippt und hat er von weh einfach fast gewebelt und hat man den Matze irgendwie den Uleg getan.
Das heisst, der Fürsprecher war natürlich einfach ein Gegner gewesen, von dem muss er gematzt werden. Das war einfach ein Machtmittel gewesen.
Genau. Und also, dann hat man dann gesagt, den Leuten, aber die Matze, die leiden doch, die der Matze helfen. Und dann hat man dann als Zeichen dafür, dass man das Anliegen von dem Fürsprecher unterstützt hat, hat man dann einen Nagel in die Matze eingekammert. Und das war dann quasi auch eine Verpflichtung an dem Aufstand gegen die betreffende Person müssen teilzunehmen.
Also die Matze ist im Prinzip ein Symbol dafür, dass man gegen einen Mächtigen, das Volk sich gegen einen Mächtigen erhoben hat und den dann vertrieben hat, abgesetzt hat,
genau.
Umgebracht hat oder was?
Genau. Also normalerweise hätte die zu Matzen, wenn die Person die Matze bekommen hat, hätte gewusst, wie spät das ist. Entweder hat er augenblicklich das Tal verloren oder hat sich dann immer jahrelanger Kampf um Gut und Blut müssen auseinandersetzen.
Und ist das historisch belegt? Ist das tatsächlich angewendet worden oder ist das nur eine Sage?
Nein, das ist effektiv historisch belebt, besonders im 15. und im 16. Jahrhundert ist das quasi für die Leute in der Zeit vom Kardinal Matthäus Schiener und seinem politischen Gegenspieler Jörg Supersax, das war ein Machtmittel gewesen, eben, um quasi in Theaterform gegen die Vorgesetzten, gegen die Adligen und Vertreter eben von Kirche und aber auch von der Politik können gerecht werden.
Im Prinzip ein demokratisches Mittel.
Ist ein demokratisches Mittel, ja. Und einfach zur Demokratie zu kommen, verschiedene Rechte können zu machen, ist die Mazza ein Mittel gewesen, zu seinem Ziel zu kommen.
Kann man auch sagen, es ist ein Symbol für die Eigenwilligkeit und Sturheit der Walliser?
Das geht sicher schon in die Richtung. Und besonders wie im Goms oben an, wo man eigentlich ja keine Burgen und Schlösser hat, nicht einmal Ruinen, zeigt das, dass eine Menge Mazza-Aufstand hat stattgefunden, auch von einem gewissen Selbstbewusstsein, wo der Gommer hatte. Er keine Schlösser und keine Burgen, aber stattliche Bäuerhäuser, die immerhin eben ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben.
Und der Geist, der weht heute noch durchs Goms?
Also Mucke hat hinterher schon noch, wenn man nicht einverstanden ist, aber wieder mal zum Mazza zu greifen. Und das letzte Mal war das, glaube ich, vor 40 Jahren, hat man wieder einmal so eine Mozza nach Sitten gebracht. Aber einfach mehr in Form von einem Beispiel, für sagen, aber dass man nicht einverstanden ist. Nicht, dass jemand vertrieben wurde ist oder hat mir es gehen, sondern einfach für die Stimmung der Leute aufzunehmen, gegen irgendeinen Entscheid.
Heute habe ich aufgeräumt, Kommissionen gemacht, die Sessel gegrächelt, Geschirr gewaschen, Tomaten aufgebunden, Blumen gebeschüttet, Hosen gestopft, bin durch Hausaufgaben geholfen, eine Geschichte erzählt, gehängert, Radio gelost, gelismut, etwas gebetet, nachgedacht, nichts Apartiges. Aber die haben es zum Leben. Sommerglück. Heute darf man pflegen um die Ohren suchen, da meisen die Beine am Prüfkram und das Mucki kann von meinem Blutzeug bis es gesuffus ist.
Mir geht es so gut, dass die Mucke meinetwegen so viel von meinem Blut dürfen trinken, bis sie besoffen sind. Eine eigenwillige, schöne Vorstellung von Glück, oder? Die Schauspielerin Barbara Terporten mit Gedicht von der Walliserin Bernadette Lerjen-Sarbach. Die Walliser Sagen in dieser Sommerschnabelweide hat der Bernhard Schmid, auch bekannt als Joko, und der Andreas Weissen erzählt. Von beiden gibt es übrigens eine ganze CD mit Sagen. Details findet Sie unter srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und Schnabelweide. Die Musik, die das Ganze untermalt und verbunden hat, ist vom Albin Brunho. Nächste Woche gehen wir in unserer Sommerserie «Sagenhafter Gotthard» vom Gotthard aus Richtung Osten über den Oberalppass in die Bündner Surselva. Redaktion heute Markus Gasser und Buschi Luginbühl. Am Mikrofon ist der Mike Lamar. Nach den 10 Nachrichten und dem Sport der Nachtclub mit der Regie Sager und ihren erinnerungswürdigsten Nachbarschaftsgeschichten. Bis dahin noch am Bollenhofen seine Schmetterding, der Adrian Stern und dort die Berner Band Bubi Einfach.
Schau direkt in die Sonne, und wenn es weh tut, dann schaust du weg. Da oben ist der Himmel, unter dir ist der Dreck, wenn das nicht lenkt, dann frisst doch Geld. Der Wald ist grün und gebig, das Gras ist feucht und weich. Wir sind hergelegen, oh Baby, mach das euch, wenn das nicht längt, plus doch das Geld. Alles schmeckt nach Sommer, aber du hockst nicht aus drinnen, ganz alleine mit dem Geld. Du zählst von deiner Bitch, du zählst für jeden Tanz. Verzähl doch nicht vor Liebe, dir gehört nicht mal mehr dein Schwanz, wenn das nicht längt, schluck doch dein Geld. Du kennst wirklich alle, du bist immer einfach da. Du verzählst es jedem, bist ein wichtiger Mann, wenn das nicht längt, red mit deinem Geld. Alles schmeckt nach Sommer, aber du hockst nicht aus drinnen, ganz alleine mit deinem Geld. Alles schmeckt nach Sommer, aber du hockst nicht aus drinnen, ganz alleine mit deinem Geld. Schritt aus dem ganz alleine mit dem Geld. Auch es schmeckt nach Sommer, aber du hockst nicht aus dem ganz alleine mit dem Geld. Die Nacht hat die Sterne besungen, den Mond angehört, aber es hat nicht gebracht. Im Kochi-Uhr, sie tut nur so, als würde sie gehen. Die Nacht geht weiter, wird immer lauter, und sie bleibt stehen. Du siehst, ich weiss noch immer nicht genau, wo ich sie gehe. Mein Weltbild ist ein bisschen verschoben. Was du willst, und gleich willst du noch mehr. Du hast alles gegeben und plötzlich willst du mich nicht mehr sehen. Du bist gelaufen, schnell ist gegangen. Lang hätte ich noch mit mir so einen Scheiß angefangen. Ich könnte mich hauen, aber es tut schon weh. Bist unter der Fuhr und ich hab's gesehen. Komm, du hast mir's angeschoben, hat nicht genommen. Der Mond scheint hell, wirft sein Zauber in mein Reich. Magische Welt, so wunderbar, mir ist gleich. Ich warte da und glaube fest an gar nichts mehr. Die Zeit ist gestorben und ich verdorben, hab alles gesehen. So wie es aussieht, denkst du nicht einmal im Traum an mich. Als wär nichts geschehen, das Leben weiter. Du hast alles, was du willst, und ich willst noch mehr. Du hast alles gegeben und plötzlich willst du mich nicht mehr sehen. Du bist gelaufen, schnell ist gegangen. Man hätte ich noch mit mir so einen Scheiß angefangen. Ich könnte mich hauen, aber es tut schon weh. Wir schauen davon und ich hab's gesehen. Oh, du hast mein Herz mitgenommen. Hat dich verwunden und all das hat's nur schlimmer gemacht. Nach 100'000 dunklen Stunden hab ich dich zum Verschwinden.
SRF 1, Musik aus der Schweiz.
Als ich einen Tag durch die Stadt bummelte, bin, nachdem ich eingekauft habe, sehe ich an der Strassenecke einen Strube jungen Mann. Und der spielt auf seiner Gitarre das glatte Liedli da. Ich Ich habe mich dort unter die Leute gemischt, die im Halbkreis bleiben stehen. Ein paar haben sogar getanzt oder haben ein Fränkli in seinen Cowboy-Hut rein. Auf jeden Fall hatte ich auch den Applaus an diesem Lied hier. Später, als ich hier zu bin, habe ich gesehen, wie es einfach gehen kann, wenn man am Strassenrecken bleibt stehen. Weil ich ertappe mich beim Pfeifen von diesem glatten Lied hier. Jetzt hoffe ich natürlich, mir Leute die Vögel singen. Sonst ist es nämlich so. Wenn das jetzt auch noch verboten wäre, dann hättest du das glatte Lied nie zu hören bekommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.